Es soll Menschen geben, die an einem 24. Dezember etwas anderes zu tun haben als dieser unverbesserliche autodidaktische Tüftler. Manfred von Ardenne, so sein Name, bastelte am Heiligen Abend 1931 an einer Apparatur, die den Grundstein legte für das elektronische Fernsehen. Von Ardenne war der Erste, der eine lückenlose elektronische Übertragungskette von der Bildabtastung bis zur Wiedergabe realisierte, und das sogar mit einem für seine Zeit erstaunlich scharfen Bild. Auf der Basis von Ardennes Entwicklung startete die Deutsche Reichspost am 22. März 1935, also vor 75 Jahren, das erste regelmäßige Fernsehprogramm der Welt. Gezeigt wurden zunächst an drei Tagen der Woche von 20.30 Uhr bis 22 Uhr ein aktueller Bildbericht, Künstler stellen sich vor, Ausschnitte aus Tonfilmen und Dokumentarfilme.
Zum einen muss man natürlich sagen, dass das Fernsehen ein großer Testbetrieb war. Man hat versucht, Goebbels vor allem die Entwicklung des Fernsehens schon sehr voranzutreiben, weil er begriffen hat, dass es im Grunde Hörfunk plus X an politischen Wirkungsmöglichkeiten. Und dann kam es halt zu dieser Idee, zunächst einmal Fernsehstuben einzurichten, um möglichst vielen Volksgenossen, wie es damals hieß, dieses Fernseherlebnis nahezubringen. An sich waren es formal Sendungen und Formate, die sehr stark entweder aus dem Theater oder aus dem Hörfunk übernommen worden sind und dann im Fernsehen ausprobiert wurden.
Der Medienwissenschaftler und ehemalige Leiter des Adolf-Grimme-Instituts, Lutz Hachmeister. Die Zahl der Privathaushalte, die sich ein Empfangsgerät leisten konnten, blieb bescheiden. Von ganzen 250 Geräten in Berliner Haushalten war die Rede. Anderswo im Reich war das Programm zunächst gar nicht zu empfangen. Geplant war bis zum Jahr 1939 die Entwicklung eines einheitlichen Fernsehempfangsgerätes, analog zum Radio-Volksempfänger. Doch wegen des Kriegsausbruchs gingen die Geräte nicht mehr in die Produktion. In England, wo das TV-Zeitalter erst 1936 begann, hatten sich schon nach kurzer Zeit mehr als 4000 Geräte verkauft. Doch die BBC stellte am Tag des Kriegsausbruchs, dem 1. September 1939, ihre Fernsehsendungen ein. In Deutschland und auch im von Deutschen besetzten Paris dagegen ging das Fernsehprogramm noch bis Oktober 1944 weiter. Peter-Paul Kubitz, Leiter des Fernsehmuseums in der Deutschen Kinemathek in Berlin.
Also während des Zweiten Weltkriegs starteten dann die Fernsehverantwortlichen sogenannte Lazarett-Fernsehgeschichten. Also da gab es Revues, die vor verwundeten Soldaten vorgeführt wurden und auch in Fernsehräume übertragen wurden.
Außer in Deutschland wurde das Fernsehen in den 40er Jahren eigentlich nur noch in den USA genutzt. Dort nahm die Fernsehindustrie Fahrt auf. Schon Anfang der 50er Jahre besaßen mehr als 15 Millionen Amerikaner ein Fernsehgerät. Und Ende 1953 wurde dort sogar das Farbfernsehen eingeführt. In Europa waren die Engländer nach dem Krieg als Erste am Start. Hier begann das Fernsehen erneut 1946 und schon Anfang der 50er Jahre standen 1,2 Millionen Empfangsgeräte in den Haushalten. In Deutschland allerdings hatten die Alliierten einen Daumen auf der Wiedereinführung des Fernsehens. Peter-Paul Kubitz.
In Hamburg gab es einen Bunker, von dem aus zuerst gesendet wurde, und es sammelte sich um diese Keimzelle des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wie wir es dann später kennen, sammelten sich eigentlich lauter kreative Leute, lauter engagierte Journalisten. Peter von Zahn war dabei, Axel Eggebrecht war dabei. Es gehörten Leute dazu wie Adolf Grimme, nach dem später der Grimme-Preis benannt wird. Es gehörte aber auch in Hamburg dazu ein gewisser Eduard von Schnitzler, der wenige Jahre später in der DDR sozusagen zum Chefpropagandist werden wird, der SED-Politik.
Aus Hamburg kamen die ersten Testsignale des Nachkriegsfernsehens. Es dauerte noch bis zum Jahresende 1952, bis dann das erste regelmäßige Fernsehprogramm in Deutschland ausgestrahlt wurde. Dies allerdings nicht aus Hamburg, sondern aus Berlin-Adlershof. Am 21. Dezember 1952 lief zum ersten Mal die Aktuelle Kamera, die Nachrichtensendung des Deutschen Fernsehfunks, über den Äther. Besonders gefreut haben dürften sich die Parteiideologen, denn der kleine Sieg im Kalten Krieg war auch Väterchen Stalin geschuldet, der an jenem Tag Geburtstag hatte. 4 Tage später, am Abend des ersten Weihnachtstages 1952, begann dann im Westen offiziell die Fernsehära. Wie sollte es anders sein? Mit einem Theaterstück, Goethes Vorspiel auf dem Theater. Einen Tag später folgte die erste Ausgabe der Tagesschau, zunächst noch ausschließlich aus Material der Kinowochenschauen, 3-mal wöchentlich und ohne Sprecher. Noch bleibt die tagesaktuelle Politik außen vor. Erst 1956 wird dann die Tagesschau täglich gesendet.
Guten Abend.
Einen ersten Höhepunkt erlebte das Fernsehen, nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa, mit der Live-Übertragung der Krönungsfeierlichkeiten der englischen Königin im Juni 1953. Im Laufe der 50er Jahre?
Da war das Programm bereits relativ weit entfaltet, was die Genres anlangte. Natürlich noch nicht, was die Zeiten anlangt. Also ein Fernsehen, wie wir es heute kennen, rund um die Uhr gab es natürlich nicht. Es gab das Nachmittagsprogramm für Kinder, es gab das Abendprogramm, aber gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr, so muss man sich das vorstellen, war Schluss. Da gab es nur Grissel auf der Mattscheibe.
Schon im Jahr 1957 wird die Schallmauer von 1 Million TV-Geräten durchbrochen. Das Programm wächst an von 2 auf 5 Stunden am Abend, unterbrochen von Regionalsendungen der einzelnen Landesrundfunkanstalten, die nun die Ereignisse aus ihrem Bundesland auf die Mattscheibe bringen.
Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Es gibt tatsächlich, weil dieser Zauberkasten, der so in die deutschen ärmlichen Wohnstuben flimmert, so hinreißend ist und so neu und so fremd, gibt es auch so etwas wie die Versammlung der Familie im Halbkreis um diesen, sag ich mal, Hausaltar. Und die Hohe Messe ist nicht nur irgendein internationaler Frühschoppen am Sonntagmittag vor dem Mittagessen oder nach dem Mittagessen, jedenfalls nach der Kirche, sondern ist Samstagabend die große Familienshow. Es geht ganz früh los mit Peter Frankenfeld, dann kommt Kuhlenkampf.
Die große Zeit der Samstagabendshow waren die End-50er bis späten 70er Jahre. Das heißt, die Samstagabendshow war eine Domäne der ARD, des ersten Programms. Das ZDF wich mit seinen Shows auf den Donnerstag aus.
Und da ist also die Kamera.
Hier.
Sehen Sie? Ja, sehen Sie, das ist die Kamera. Sie geben dann Ihre Kommandos, wenn ich gesagt habe, Kim und Korn ran. Dann sagen Sie, höher, 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 bis Sie mir nach rechts stoppen. Nach oben, stopp, bis Sie mir nach links, stopp, ja, ja. Nach rechts, stopp. Und damit Sie ganz klar da drauf sind, sagen Sie Schuss. Schuss. Und dann passiert etwas Wunderbares.
Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für diesen überaus freundlichen Empfang. War fast ein bisschen zu lange, ich habe vergessen, was ich sagen wollte am Anfang. Guten Abend, ja.
Danke, danke, danke. Für die Zuschauer, die erst in den letzten 2 Jahren einen Fernseher gekauft haben, ich heiße Rudi Gadel.
Das ZDF, das kam erst in den 60er Jahren. Für Lutz Hachmeister vom Berliner Institut für Medienpolitik ist die Vorgeschichte in der Unzufriedenheit von Bundeskanzler Konrad Adenauer mit der ARD begründet.
Und Adenauer wollte ein politisch ihm näher stehendes Fernsehsystem haben. Man muss dazu wissen, dass in Großbritannien schon 1956 das private Fernsehen eingeführt worden war. Das war so ein wenig das Vorbild für Adenauer und seine Lobbyisten. Dann zogen einige Bundesländer vor das Bundesverfassungsgericht und Adenauer hat da einen totalen Schiffbruch erlitten. Also aus diesem Fernsehurteil, Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1961 resultierte dann unmittelbar die Gründung des ZDF.
Privatfernsehen, wie in Großbritannien, fand also weiterhin nicht statt. Das Bundesverfassungsgericht argumentierte in seinem weitreichenden ersten Fernsehurteil, es gebe nicht genug Frequenzen, um damit einen pluralen Meinungsmarkt wie auf dem Pressesektor zu etablieren. Daher wurden die nun existierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von Aufsichtsgremien kontrolliert, in der sich ein Querschnitt der Gesellschaft wiederfand. Die berühmten gesellschaftlich relevanten Gruppen. In der DDR dagegen war das Fernsehen direkt der Aufsicht eines staatlichen Komitees für Rundfunk, ab 1968 eines eigenen staatlichen Komitees für Fernsehen zugeordnet. Peter Paul Kubitz vom Berliner Fernsehmuseum, ein großer Fan des Krimis, findet interessante Aspekte in den beiden Fernsehsystemen von Ost und West.
Jürgen Roland nimmt sich in den 50er Jahren Polizeiberichte vor, also dokumentarisches Ausgangsmaterial, und erzählt dann fiktionalisierend Verbrechen, die damals in der Bundesrepublik, in der jungen Bundesrepublik Furore machten. Was Ähnliches passiert auf der anderen Seite, noch steht die Mauer nicht, in der DDR. Dort heißt das Stahlnetz Blaulicht. Und wenn Sie die 10 Jahre Laufzeit nehmen, die beide etwa haben, so zwischen 1958, 59 und 68, 69, hätten Sie eine wunderbare kalte Kriegsgeschichte über beide Systeme. Denn zum Beispiel in der DDR galt im Krimi, das Verbrechen kann nur importiert sein, aus dem Kapitalismus, aus den imperialistischen Ländern. Ja, ein Land auf dem Weg in den Sozialismus kennt das hauseigene Verbrechen nicht.
Der Krimi in Westdeutschland zeigt übrigens ein besonderes Faible für England. Wie schon im Kino bei der Serie der Edgar-Wallace-Verfilmungen gibt es auch im Fernsehen einen Autoren, der Hochspannung verspricht, Francis Durbridge.
Durbridge, die Straßenfeger, die Krimis, wo man raten konnte, wer war der Mörder. Also das waren schon Dinge, die die Nation auch geeint haben. Man hat es geliebt oder auch gehasst.
Das Halstuch, Melissa, das Messer, das waren die sogenannten Straßenfeger. Abends waren Deutschlands Straßen leer. Wer keinen Fernseher hatte, saß bei Freunden und rätselte mit, wer der Mörder war in den Filmen, die mit nahezu immer den gleichen deutschen Schauspielern in englischem Ambiente gedreht worden waren. Doch nicht nur England faszinierte. Serien aus den USA waren schon früh ein Renner im deutschen Fernsehen. Ob die Krimis von 77 Sunset Strip oder Hawaii 5-0, Kinderserien von Lassie bis Fury oder Western wie Am Fuß der blauen Berge, Bonanza oder Rauchende Colts. Ohne die hochprofessionelle industrielle Serienware aus Hollywood war der wachsende Programmbedarf kaum zu decken. Ob Straßenkreuzer oder Kühlschrank, die heile Konsumwelt von jenseits des Atlantiks war Ansporn für den kleinbürgerlichen westdeutschen Haushalt. Und die Amerikaner starteten in den Weltraum, wollten auf den Mond. Doch vorher sorgten sie für eine andere technische Errungenschaft, die die Medienwelt revolutionierte: Kommunikationssatelliten. »1965 war Early Bird der erste Satellit auf einer geostationären Umlaufbahn, einer Position im All, auf der der Satellit immer auf der gleichen Stelle über der Erde zu schweben scheint. Satelliten ermöglichten nun erstmals die Übertragung von großen Sportereignissen über Kontinente hinweg.« 1962 konnten die Bilder von der Fußball-WM in Chile nur mit mehrtägiger Verzögerung in Deutschland gezeigt werden. Das Filmmaterial musste erst per Flugzeug nach Europa geschafft werden. 8 Jahre später verfolgten die Deutschen die Fußball-WM in Mexiko dagegen mit besonderer Spannung live. Das Viertelfinale gegen England und das folgende Halbfinale gegen Italien gelten noch immer als die Jahrhundertspiele. Beide Male entschied es sich erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit für die Verlängerung.
Schabowski. Schnelliger! Nein, 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 nein! Schnelliger! 1:1. Tor durch Schnelliger. Unglaublich!
Längst ist natürlich das Fernsehen farbig geworden. Auf der Funkausstellung 1967 drückte Willy Brandt den berühmten roten Knopf. Und auch in der DDR wurden 1969 das Farbfernsehen und ein zweites Fernsehprogramm eingeführt.
Die 70er Jahre sind vielleicht das experimentierfreudigste Jahrzehnt, das es in der Fernsehgeschichte gibt, und zwar in allen Bereichen. Es werden die Geschlechterfragen diskutiert. Es tauchen Homosexuelle im Fernsehen auf. Die Kommissare in Trenchcoat und Lederhut haben ausgedient. Dann tauchten Frauen auf im Fernsehen, die etwas sagen wollten und zu sagen hatten. Wiebke Bruns wurde die erste Nachrichtensprecherin. Es bekannten sich Leute erst im Stern, dann im Fernsehen offen zur Abtreibung. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist frech, frisch, farbig, manchmal auch noch schwarz-weiß, vor allem aber mit einer großen Lust ausgestattet, sich in alles und jedes einzumischen und für Diskussionen beim Publikum zu sorgen.
Die 70er Jahre sind die Zeit des politischen Fernsehens. Wolfgang Menge schreibt Fernsehspiele wie Smoke. Darin wird erzählerisch vorweggenommen, wie sich ein Umweltproblem in der Realität auswirken wird. Von Menge stammt auch die klassische Serie über den wild gewordenen Kleinbürger Alfred Tetzlaff, ein Herz und eine Seele, die noch heute regelmäßig erfolgreich wiederholt wird. Wolfgang Menge erfindet den Zollfahnder Kressin für die neue Krimireihe Tatort, einen playboyhaften, unkonventionellen Ermittler, der sich auch ab und zu über Vorschriften hinwegsetzt. Die Gesellschaft ist politischer geworden. In Bonn toben die Debatten um die neue Ostpolitik der Regierung Brandt-Scheel. Wer es sich zeitlich leisten kann, sitzt am 27. April 1972 vor dem Bildschirm und verfolgt die Bundestagsdebatte und die anschließende Abstimmung über das Misstrauensvotum gegen Bundeskanzler Willy Brandt. Peter Paul Kubitz.
Bundestagsdebatten spielen in den 70er Jahren ja nicht zuletzt deshalb eine Rolle, weil die ganze Gesellschaft im Umbruch ist und auch das Parlament da nicht herauskommt. Das beginnt damit, dass im Wechsel von den 60ern auf den 70er Jahren die gewohnte konservative Politik abgelöst wird von den Sozialdemokraten.
Der Bundestag befasst sich aber auch mit der Zukunft des Fernsehens. Von 1973 bis 1976 arbeitet die vom Parlament geschaffene Enquete-Kommission für den technischen Ausbau des Kommunikationssystems. Lutz Hachmeister.
Es war absehbar, dass durch die Entwicklung der Satellitentechnologie und auch durch die Entwicklung der Möglichkeiten von Verkabelung kommerzielles Fernsehen und kommerzieller Rundfunk ab einem bestimmten Zeitpunkt auch für Deutschland nicht mehr zu verhindern sein würde. Es hätte dann Einstrahlungen vom Ausland her gegeben. Die Bundesbürger hätten dann werbefinanzierten Programme aus den Niederlanden oder aus Belgien oder aus Österreich gesehen. Und insofern waren eigentlich alle Parteien mehr oder weniger darauf vorbereitet, dass man etwas tun würde müssen, um diese Einführung des kommerziellen Fernsehens geregelt vonstatten gehen zu lassen.
Man verabredete daher auf der Basis der Empfehlung der Enquete-Kommission 4 Kabelpilotprojekte, wo im begrenzten örtlichen Rahmen mit nur wenigen tausend Teilnehmern das Medienexperiment privater Rundfunk stattfinden durfte. Anfang der 80er hatte die CDU die SPD an der Macht im Bund abgelöst und der neue Postminister Christian Schwarz-Schilling drängte die Bundespost dazu, massiv das Breitbandkabel auch außerhalb der Pilotgebiete zu verlegen. Damit war die entscheidende Hürde aus dem Weg geräumt, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil von 1961 aufgebaut hatte. Die Zeit der Frequenzknappheit neigte sich ihrem Ende zu. Privater Rundfunk war nun möglich. Am 1. Januar 1984 begann im Rahmen des Kabelpilotprojektes Ludwigshafen das Programm PKS, aus dem später Sat.1 wurde. Einen Tag später sendete RTL Plus aus Luxemburg seine ersten deutschsprachigen Fernsehsendungen. Peter Paul Kubitz vom Berliner Fernsehmuseum.
Damit war eine Konkurrenz ins Haus gezogen, die endgültig mit etwas aufräumte, was immer im Anspruch eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens seit der Nachkriegszeit mehr oder minder deutlich mit drin lag, nämlich aufzuklären, die Nation zu bilden, sie zu informieren und das mindestens so stark wie sie zu unterhalten. Nun traten Veranstalter auf mit RTL und mit Sat.1, die mitnichten das im Sinne hatten. Die sagten Brot und Spiele. Fernsehen ist eine kommerzielle Unternehmung. Das Volk will unterhalten werden.
Doch weder erfüllten sich die Hoffnungen der CDU auf ein ihr politisch genehmeres Fernsehprogramm, noch brachte das kommerzielle Fernsehen in Deutschland neuen kreativen Schwung mit sich. Hauptsächlich dominierten Spielfilme, amerikanische Serien und billig produzierte Talkshows das Programm.
An eigenständiger Entwicklung im Sinne von Formaten und Programmen ist im deutschen privaten Fernsehen ganz wenig passiert. Also wenn man das genauer untersucht, sind das alles Übernahmen kommerzieller Formate aus dem Ausland, gute Zeiten, schlechte Zeiten, australisches Format. Viele Formate sind aus den Niederlanden übernommen worden, bedingt durch solche Produktionsfirmen wie Endemol. Vieles hat man eben aus den USA geklaut. Das deutsche kommerzielle Fernsehen ist im Grunde sehr, sehr ängstlich. Es führt eigentlich in der Regel nur das ein, wo das Management sieht, wie sind die Einschaltquoten im Ausland. Und in der Regel ist dieser Test im Ausland natürlich einfacher, als selber ins volle Risiko zu gehen.
Das Fernsehprogramm hatte sich längst zeitlich ausgedehnt. Mit den Privaten ging der Konkurrenzkampf nun auch rund um die Uhr los. Durch den Start des Luxemburger Astra-Satelliten, der gleich 16 Programmen Platz bot, entbrannte nicht nur der Wettbewerb unter immer neuen Fernsehsendern, sondern auch zwischen den Kabelnetzbetreibern und den Satellitenanbietern um die Gunst der Zuschauer. Die Zahl der zu übertragenden Programme steigerte sich im Laufe der 90er Jahre nicht nur durch mehr Satelliten, sondern auch durch die Digitalisierung der Signale. Plötzlich konnte man auf einem Fernsehkanal sogar 4 Programme senden. Die Digitalisierung sorgte aber auch für einen ruinösen Wettbewerb um das Geld der Fernsehzuschauer.
Pay-TV hat sich in Deutschland nie durchsetzen können. Das hat etwas mit Leo Kirch zu tun gehabt, der teilweise immer in Konkurrenz zu sich selber angetreten ist, immer alle Felder bespielen sollte. Er hat dann teilweise 2 Pay-TV-Systeme aufgebaut, DF1 und Premiere, dazu noch mehrere Free-TV-Sender betrieben, wie eben ProSieben und Sat1. Das konnte aus ökonomischen Gründen nicht funktionieren und dann ist die Kirch-Gruppe ja auch krachend mit der größten Insolvenz in der deutschen Nachkriegsgeschichte eingegangen.
Damit zur Analyse der gegenwärtigen Medienkrise. Der Tag ist nur 24 Stunden lang. Neu hinzugekommene Medien nehmen den vorhandenen Zeit weg. Das Internet ist die große Konkurrenz. YouTube und IPTV, Fernsehen via Internetleitung, sind die großen Konkurrenten im 75. Lebensjahr des herkömmlichen Fernsehens. Welche Überlebenschance hat die Flimmerkiste?
Also es ist die Frage, was Fernsehen eigentlich ist, wenn wir darunter verstehen, bewegte Bilder programmlich geordnet über einen Bildschirm, dann wird es dieses Fernsehen mit Sicherheit auch in 25 Jahren noch geben. Aber diese gestalteten Programme werden deutlich an Bedeutung verlieren. Der individuelle Abruf von Sendungen wird an Bedeutung gewinnen durch die Möglichkeiten des Downloads im Internet. Also diese Formate, 45 Minuten Dokumentation, 90 Minuten Tatort, diese älteren tradierten Formen sind in der Regel resistenter, als so die Euphoriker und Futuristen annehmen.
Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass das Fernsehen auch noch seinen 100. Geburtstag erleben wird.